Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Introvertierte kommen in die Situation, dass sie das Gefühl haben, sich verbiegen zu müssen, lauter werden zu müssen, schneller, spontaner werden zu müssen, als es eigentlich für sie Sinn macht. Manche haben ja fast das Gefühl, Introversion fühlt sich wie eine Krankheit an. Ne? Es ist wie eine Diagnose. Ja, du bist halt introvertiert, daher kommt das. Da wirklich von wegzukommen und zu sehen, hey, Introversion, das ist eine Stärke. Tatsächlich bleibt unsere Persönlichkeit im Kern gleich. Was sich verändert, sind unsere Verhaltensweisen. Da werden wir flexibler. Also als introvertierte Person passen wir uns diesem extrovertierten Ideal an, trainieren extrovertierte Verhaltensweisen. Das funktioniert für manche besser, für manche weniger gut. Und das ist dann der Moment, wo wir das Gefühl haben, wo der Eindruck entsteht, wir sind auf einmal jemand anderes, was das angeht.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie werde ich ruhig sichtbar? Für dieses Gespräch habe ich die Coachin und Autorin Christine Berges eingeladen. Sie war früher selbst Kommunikationsmanagerin in einem Umfeld, in dem Lautstärke oft mit Wirkung verwechselt wird. Nach einem Sabbatical und einer persönlichen Neuorientierung hat sie sich als Coachin selbstständig gemacht und begleitet heute vor allem introvertierte Menschen dabei, ihren eigenen Weg zu finden, sichtbar zu werden, ohne sich anzupassen. In ihrem Buch Ruhig sichtbar werden zeigt sie, warum wir unsere Vorstellung von Präsenz im Job vielleicht komplett neu denken müssen. Ich freue mich sehr, Sie hier als Expertin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Christine.
Lieber Danny, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Liebe Christine, ich freue mich. Das Thema Introversion habe ich nämlich noch gar nicht so stark beleuchtet in diesem Podcast in den letzten Jahren, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Denn tatsächlich, ich mache viel mit Persönlichkeitsanalysen, habe einige Introvertierte im Coaching, aber das Thema selbst habe ich noch gar nicht so stark beleuchtet. Vielleicht kannst du dich so ein bisschen mal vorstellen mit eigenen Worten und sagen, wie bist du zu dem Thema und dann auch zu diesem Buch gekommen?
Ja, also, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also, ich glaube, es zeichnet mich aus, dieses Thema. Also, ich bin selbst introvertiert und in meiner ersten Karriere, du hast es ja gerade schon erwähnt, als Kommunikationsmanagerin habe ich mich oft zu leise gefühlt. Also, ich bin an verschiedensten Stellen in meinem beruflichen Alltag an Herausforderungen gestoßen, sei es jetzt in Meetings, sei es jetzt im Gespräch mit JournalistInnen, wenn ich Themen verkaufen musste. Nur war es mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht so klar, worauf das zurückzuführen ist. Dass das damit zu tun hat, dass ich einfach ein bisschen anders denke, ein bisschen anders arbeite, als das vielleicht eher lautere Menschen tun. Und das Thema ist tatsächlich dann nochmal ein zweites Mal zu mir gekommen, nämlich während meiner ersten Zeit als Coachin. Da habe ich mich vor allem mit meinen Klientinnen mit beruflicher Neuorientierung beschäftigt. Und dann sind aber immer wieder auch Menschen zu mir gekommen, weil ich beispielsweise auch viel über Selbstbewusstsein im Job gesprochen habe, die gesagt haben, hey, ich bin eigentlich grundsätzlich zufrieden mit dem, was ich mache, aber ich habe einfach die Herausforderung, dass meine Ideen oft nicht gehört werden, dass ich irgendwie nicht zum Zug komme, dass ich souveräner auftreten möchte, beispielsweise bei Präsentationen, dass ich so locker sein möchte, irgendwie wie andere das in einer Präsentationssituation können. Und das war so ein Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Einmal, weil es natürlich ein eigenes Interesse von mir war, aber einfach auch ein Thema, das Klientinnen an mich herangetragen haben und ich dann verstanden habe, okay, was uns alle eint, ist ein Persönlichkeitsmerkmal und zwar das Persönlichkeitsmerkmal der Introversion. Und darüber zu sprechen, finde ich unheimlich wichtig, weil es kein Einzelfenomen ist, introvertiert und eher zurückhaltend zu sein, sondern weil uns die Wissenschaft und Forschung tatsächlich zeigt, 1/3 bis 50% der Menschen sind introvertiert. Das heißt, wenn ich als Führungskraft ein Team vor mir habe, dann kann ich mit fast 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass in diesem Team auch Introvertierte dabei sind. Und sich mit diesem Thema zu beschäftigen, nicht nur hier im Podcast, sondern auch im unternehmerischen Kontext, halte ich für unheimlich essentiell. Und ja, so ist es zu einem Herzensthema geworden. Und das Buch wäre tatsächlich auch nicht entstanden, wenn ich mich nicht getraut hätte, mit diesem Thema in die Sichtbarkeit zu gehen, weil das ist ja häufig ein Thema von Introvertierten, sichtbar zu werden. Und darum dreht sich ja auch das Buch. Denn tatsächlich wurde das Thema ein Stück weit von meinem Verlag entdeckt. Das heißt, meine Lektorin hat mich angeschrieben, weil ich zu dem Thema auf LinkedIn gepostet habe. Und ich war erstmal total verdutzt, habe es erstmal für Spam gehalten, tatsächlich, habe dann aber schnell gemerkt, okay, das ist eine ernste Anfrage. Und so hat dann vor 2 Jahren dieses Buchprojekt begonnen. Zusammen mit meiner Lektorin sind wir dann losgegangen, um zu schauen, wie können wir dieses Thema und natürlich auch Introvertierte im Job sichtbarer machen.
Vielleicht kannst du mal den Schmerz in Anführungsstrichen, von Introvertierten beschreiben in der Arbeitswelt. Das heißt, was begegnet ihnen und wo bleiben sie, ich sage mal, auf der Strecke liegen?
Ja. Ich glaube, ich gehe da mal sehr beispielhaft rein, um das deutlich zu machen. Also ich glaube, das begegnet uns und vielen tagtäglich sogar mehrfach, dass wir uns zum Austausch treffen in einem klassischen Meeting. Und häufig sehen Meetings so aus, dass wir eingeladen werden mit einem recht diffusen Betreff. Beispielsweise Austausch, so fix. Also ich weiß als introvertierte Person gar nicht so recht, was auf mich zukommt. Und dann sitze ich in großer Runde am Meetingtisch oder auch im virtuellen Meeting und werde mit einem Thema konfrontiert, mit dem ich mich vorher noch nicht auseinandersetzen konnte. Warum das so wichtig ist, darauf gehe ich auch gerne gleich nochmal ein. Aber erstmal der Schmerz. Ich fange an, über das Thema nachzudenken, wege im Kopf vielleicht im Kopf eine erste Idee, wege aber erstmal Pro und Contra ab, durchdenke diese Idee auch noch mittel- und langfristig, überlege als introvertierte Person, wie kann ich das formulieren? Und dann bin ich sprechbereit und merke aber, Mist. Wir sind eigentlich schon beim nächsten Agendapunkt. Oder vielleicht kommt die Idee auch erst im Nachgang. Also das ist ja häufig, und da sind wir schon bei den Missverständnissen, die gegenüber eher ruhigen, zurückhaltenden Menschen bestehen bei einem Punkt. Ne, viele denken ja, ruhige Menschen bleiben im Meeting leise, weil sie sich nicht trauen. Also viele Führungskräfte gehen ja daran und denken, okay, ich muss da jetzt ermutigen, sag doch auch mal was, was denkst du denn dazu? Aber es ist nicht der Punkt des sich nicht Trauens, sondern es ist eine andere Denkweise, die Introvertierte ausmacht. Also die denken erst tief, bevor sie sprechen, wohingegen Extrovertierte das Sprechen nutzen, um Ideen zu entwickeln. Und dadurch entsteht dann natürlich eine ganz andere Präsenz, als das bei Introvertierten in Meetings der Fall ist. Und der Schmerz entsteht dann tatsächlich danach, dieser Moment, dieser Gedanke, Mist, meine Idee war so gut, aber ich habe den Moment einfach verpasst, das Thema ist schon durch. Also das ist ein ganz, ganz konkretes Beispiel, das sich ergibt durch die Tatsache, dass wir in einer beruflichen Welt leben, die Extroversion idealisiert. Und dadurch sind unsere Austauschformen, unsere Arbeitsweisen sehr an den Bedürfnissen eher extrovertierter Menschen orientiert. Und Introvertierte kommen in die Situation, dass sie das Gefühl haben, sich verbiegen zu müssen, lauter werden zu müssen, schneller, spontaner werden zu müssen, als es eigentlich für sie Sinn macht.
Wir haben ja jetzt quasi seit Corona so einen ganz starken Trend oder eine Entwicklung zum Hybriden. Das heißt, wir haben ja gar nicht mehr so viel Präsenzkultur, also auch wenn vieles natürlich zurückgedreht wurde von maximal Homeoffice oder 100% Homeoffice, gibt es inzwischen schon viele hybride Lösungen, zumindest erlebe ich sie. Was würdest du sagen, hat sich das verbessert, die Rahmenumstände für Introvertierte, oder eher verschlechtert?
Also im Groben sind sie, glaube ich, ähnlich geblieben. Weil natürlich, wenn wir jetzt bei Meetings bleiben, Meeting-Design sich ja dadurch nicht großartig verändert hat. Also die Art, wie wir in einem Meeting zusammenarbeiten, ist ja trotz allem noch ähnlich. Ob wir uns jetzt in Präsenz treffen, ob wir uns rein online treffen oder auch hybrid. Es ist ja trotzdem so, dass wir uns zu einem spontanen Austausch treffen, in der Regel nicht viel Denkraum stattfindet. Und nicht viel Ansatzpunkte da sind, um sich wirklich intensiv vorzubereiten. Das heißt, um die Umstände wirklich zu verändern und auch zu verbessern für introvertierte Persönlichkeiten, müssten wir da ganz grundsätzlich gucken, wie kann ich denn Denkraum schaffen? Einmal im Vorhinein, weil die Sichtbarkeit introvertierter im Meeting beginnt im Vorhinein in der Vorbereitung, also dass ich wirklich einen konkreten Meeting-Betreff habe, im Idealfall eine Agenda oder wenigstens eine Leitfrage, also das Wissen darüber, welche Herausforderungen soll in dem Meeting besprochen werden, wozu brauchen wir Ideen, dass ich die Möglichkeit habe, ja, mir diesen Denkraum als introvertierte Person einfach im Vorhinein zu organisieren, das Thema schon zu durchdenken und dann, wenn das Meeting stattfindet, bereits sprechbereit zu sein. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Oder aber tatsächlich noch mehr das Meeting umzustrukturieren, beziehungsweise in der Methodik zu verändern, dass ich halt schaue, wie kann ich Denkraum während des Meetings schaffen? Beispielsweise durch ein zunächst schriftliches Brainstorming. Oder ich glaube, viele kennen auch One, Two, Four, All. Also, dass ich erstmal kurz für mich nachdenke, dann in Zweierteams, in der Vierergruppe und dann erst in der großen Runde bespreche. Also die Fragestellung muss sein, wenn ich als Führungsperson das Anliegen habe oder aber auch als Einladende zum Meeting, wenn ich sage, ich möchte alle hören, dass ich mir die Frage stelle, also wie kann ich den Denkstilen aller Persönlichkeitstypen gerecht werden. Ne, die Extrovertierten, für die sind Meetings, wie wir sie aktuell kennen, wie gemacht. Ne, also die nutzen das Sprechen, um ihre Ideen zu entwickeln. Dafür ist viel Raum da und der soll natürlich auch weiterhin bestehen bleiben. Dann aber zu schauen, wie kann ich zusätzlich Möglichkeiten schaffen, Reflexions- und Denkraum innerhalb oder vor Meetings zu schaffen oder vielleicht auch sogar noch danach. Also ganz offen anzusprechen, gerade bei Themen, wo es möglich ist. Es geht nicht immer. Manchmal müssen wir natürlich spontan agieren, aber es gibt natürlich auch viele Meetings, wo wir über Projekte sprechen, die erst mittel- und langfristig umgesetzt werden. Also da ganz klar zu sagen, mit dem heutigen Meeting ist die Entscheidung nicht gefallen. Gerne können Ideen nachgereicht werden oder auch da Strukturen zu schaffen in Form von virtuellen Miro-Boards, in Form von Open Docs, wo jeder im Nachgang auch nochmal Ideen nachtragen kann oder auch einfach dem offenen Ohr der Projektleiterin oder der Führungskraft, die halt sagt, ja, kommt gerne auch im Nachhinein nochmal zum Vier-Augen-Gespräch vorbei, falls euch noch Ideen kommen oder ihr nochmal Austauschbedarf habt. Also das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich die Situation verändern würde dann auch für Introvertierte und diesen Schmerz auch ein Stück weit natürlich nehmen würde.
Was würdest du sagen? Wir nehmen mal, keine Ahnung, du warst ja bei Strato, das würde ich jetzt schon als Konzern dann bezeichnen. Was glaubst du, wo sind Introvertierte erfolgreicher im Unternehmen und wo Extrovertierte und wo bleiben die Türen eher verschlossen?
Ja, sehr gute Frage. Das so pauschal zu beantworten, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da gibt es auch wieder zwei Ansatzpunkte. Einmal bei den Introvertierten wie Extrovertierten selber. Also ich spreche jetzt erstmal aus Sicht der Introvertierten. Ich glaube, was da wirklich sehr wesentlich dafür ist, erfolgreich zu sein, ist zum einen sich von diesem Defizitdenken zu verabschieden, was natürlich erstmal gar nicht so einfach ist. Das habe ich ja jahrelang erlebt. Also so dieser Gedanke, ich bin zu leise, hin zu der Erkenntnis. Und das war auch für mich ein Weg zu sehen, okay, die beruflichen Erfolge, die ich habe, die habe ich nicht trotz meiner leisen Art, sondern auch wegen meiner leisen Art erreicht. Also da wirklich in einen ressourcenvollen Blick auf sich selbst zu kommen, dafür sich zu verstehen, die Herausforderungen, die ich habe, die entstehen nicht aus mir heraus, sondern häufig daraus, dass die Strukturen, wir denken nochmal an die Meetingstruktur, an das Meetingdesign, eher daraus entstehen, dass Rahmenbedingungen für mich nicht ganz optimal sind. Genau, und dieser ressourcenvolle Blick ist dann tatsächlich auch der Schlüssel zu einer anderen Vorgehensweise, nämlich die eigene Energie nicht mehr dafür zu verwenden, sich zu verbiegen und lauter zu werden, zumindest nicht zwingend. Das kann auch nochmal strategisch der Fall sein, dass ich das mache, weil das können wir Introvertierte ja generell auch. Aber grundsätzlich für sich zu schauen, wie kann ich denn meine leisen Stärken nutzen, um auf eine authentische und aber genauso wirkungsvolle Art und Weise meine beruflichen Ziele zu erreichen. Da habe ich sicherlich auch schon einige Strategien in der Vergangenheit kennengelernt. Das war mir nur nicht so bewusst. Also da für mich zu schauen, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Das war jetzt so der Blick auf das Individuum, auf die einzelne introvertierte Person. Und wo es manchmal tatsächlich herausfordernd wird, ist es natürlich an den Stellen, wo wir so ein bisschen Unterstützung von außen brauchen oder das Go von außen brauchen, wenn es um Verantwortlichkeiten geht. Beispielsweise eine Projektleitung zu übernehmen, eine Führungsposition zu übernehmen. Da wird häufig dann doch so dieser Vergleich aufgezogen, Lautstärke gleich Führung beispielsweise. Also da wird leisen Menschen Führung vielleicht weniger zugetraut. Das hat auch damit zu tun, dass wir bestimmten Wahrnehmungsverzerrungen einfach unterliegen. Also laut setzen wir häufig mit Kompetenz gleich, leise eher mit weniger Kompetenz oder auch Unsicherheit. Sich dieser Wahrnehmungsverzerrung in der Organisation, im Unternehmen bewusst zu sein, ist unheimlich wichtig. Also Wissen ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig und macht einen Unterschied. Also ein Wissen über Persönlichkeitstypen, was macht das eigentlich aus? Also zu wissen, das geht nicht darum, dass die Person sich nicht traut, sondern das geht vielleicht vielmehr darum, dass sie gerade noch Reflexion und Denkraum braucht. Das macht ja einen Riesenunterschied, das zum einen zu wissen und aber auch die Studienlage mit einzubeziehen. Also es gibt Studien dazu, die leise wie laute Führungskräfte betrachten und da ganz eindeutig sehen, die können gleichermaßen erfolgreich sein. Man muss manchmal noch so ein bisschen die Bedingungen mit einbeziehen. Also Studien haben gezeigt, dass eher leise, zurückhaltende Führungskräfte sehr erfolgreich sind in motivierten Teams, einfach weil sie die Stärke mitbringen, da Raum für zu schenken. Auch noch weitere Stärken da natürlich eine Rolle spielen, ne? Introvertierte tendenziell sehr empathisch sind, in motivierten Teams auch sehr gut strukturierend tätig sein können, einen guten Überblick da auch behalten, was nicht bedeutet, dass das nicht auch eine extrovertierte Stärke sein kann. Ne? Also muss man auch immer schauen, dass man nicht zu sehr in diesen Schubladen verhaftet, aber das sind tendenziell leise Stärken und Extrovertierte sehr, sehr gut motivieren und Menschen mitreißen können. Also das kann man natürlich auch ein Stück weit strategisch nutzen, wenn es darum geht, eine freie Position in Führung zu besetzen.
Ja, da würde ich gerne einfach mit meiner Erfahrung reingehen, weil das total spannend ist. Ich war damals Geschäftsbereichsleiter für eine Praxissoftware und eigentlich gab es eine Leiterin, also es hat jemand den Bereich geleitet und die hat sich aber einen Leiter gewünscht und dann kam ich quasi rein. Das heißt, ich habe ihr zwar den Job weggenommen, aber es war quasi ihr Wunsch. Und in der Interaktion war das dann total spannend, weil sie hat, ich sage mal, Meetings gehasst. Ne? Dieses Alpha-Maskulin-Gehabe und der Lautere und Stärkere gewinnt. Und wir haben eine Weile gebraucht, um auf Arbeitsebene zusammenzufinden. Gar nicht auf persönlicher Ebene, das lief hervorragend. Aber diese unterschiedlichen Pole sind sehr weit voneinander entfernt. Im gegenseitigen Verständnis. Ich nehme mal ein kurzes Praxisbeispiel. Ich war allein jetzt diese Woche, habe einen Feedback-Workshop gegeben und dann gucke ich in die Runde und will dann die Leute mitreißen und begeistern und sehen und dann denke ich mir, jetzt sitzen sie gerade ruhig da, aber jetzt musst du schnell weitermachen, weil die freuen sich nicht mehr, die lachen nicht mehr, die sind gar nicht in Aktionen. Und nein, Fehlschluss, du hast einfach Introvertierte, in denen arbeitet einfach gerade alles, was du gesagt hast. Und die haben gar keine Zeit jetzt groß für Mimik oder Gestik, sondern die verarbeiten das gerade, ordnen das ein, bewerten das. Und das ist erstmal gar kein Bio-Feedback im Sinne, die geben dir Mimik-Gestik-Feedback, sondern es arbeitet einfach in ihnen. Und ich gehe zurück auf das andere Beispiel. Ich springe gerne ins kalte Wasser. Ich lasse mich gerne überraschen, was ich nicht gerne mache, mich ewig lange auf irgendwelche Sachen vorbereiten. Und meine Stellvertreterin hat immer gesagt, Danny, lass mich doch alles vorbereiten. Ich mag das nicht, wenn du unvorbereitet unseren Bereich vertrittst. Ich bereite dir alles vor und dann kannst du gut vorbereitet ins Meeting gehen. Du machst das Meeting, das mag ich wiederum nicht. Und dann hatten wir tatsächlich eine exzellente Arbeitsteilung. Also sie hat ihre Props, sag ich mal, gekriegt, ihre Lorbeeren für die Vorbereitung. Es ging nicht darum, dass ich alles kassiere, aber ich hatte kein Problem damit, mich in den Ring zu stellen und sie schon. Und ich konnte das gut nachvollziehen. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch das, wo ich gemerkt habe, okay, wenn man so eine maskulin dominante, vielleicht auch laute oder durchsetzungsstarke Umgebung hat, dort werden Introvertierte umgehen. Ich will es gar nicht geschlechterspezifisch machen, aber das hat eine hohe Relevanz und man muss Meetings so moderieren als Führungskraft, dass die Introvertierten eine Chance haben, etwas zu sagen und muss dort auch die Techniken einbringen, zum Beispiel, dass man hier so einen Redestift, einen Redestab durchgeht, dass nicht der Lauteste oder der Aktivste gewinnt, also in dem Fall meistens ich, aber ich habe dann 5% Kompetenz zu einem Thema, der andere 85% und der will aber noch kurz überlegen, was braucht es gerade noch, um auf die 100% Kompetenz zu kommen, damit das, was er oder sie sagt, wirklich den Gehalt hat, dem Eigenanspruch entspricht. Und es gab ja damals so ein schönes Zitat von Lothar Matthäus: Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich es sage? So, das klingt erstmal humoristisch und gleichzeitig ist es ziemlich exemplarisch für extrovertierte Menschen versus introvertierte. Wie hast du das denn in deinem Leben erlebt als Introvertierte? Also was war so dein Schmerzpunkt, auch dein Punkt zum Wandel und wo kommt quasi auch jetzt dein Herz her für Introvertierte oder der Fokus?
Ja, wenn ich mich an meine erste Karriere erinnere, waren sicherlich Meetings der häufigste Schmerzpunkt, weil sie einem natürlich häufig begegnen. Aber ich kann mich auch gut an andere Situationen erinnern, an Netzwerkveranstaltungen, wo es darum ging, Menschen stehen im Grüppchen zusammen, ich bin alleine auf dieser Veranstaltung, ich kenne niemanden, ich spüre innerlich den Druck, Kontakte knüpfen zu müssen, mein Thema nach vorne zu bringen, da in die Sichtbarkeit zu gehen, möchte aber eigentlich am liebsten mich ja ganz schnell verabschieden von dieser Situation. Also da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, dass das Situationen waren, die für mich unheimlich herausfordernd waren. Und wo ich gemerkt habe, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Ja, und da war es dann einfach wichtig für mich, natürlich dann auch später in der Selbstständigkeit, mich zu fragen, auch da ist ja ein Netzwerk wichtig, wie kann ich das denn anders machen? Wie kann ich das denn auf eine Art und Weise machen, die sich für mich stimmig anfühlt und trotzdem funktioniert? Jetzt fahre ich da im Prinzip ja zwei unterschiedliche Strategien. Einmal ist es, kommt es ab und an vor, so 2-3 Mal im Jahr, dass ich zu Veranstaltungen dieser Art, wie ich sie gerade beschrieben habe, eingeladen bin. Und dass ich das natürlich auch gerne annehme und wahrnehme. Da aber für mich so ein bisschen den Druck rausgenommen habe, insofern, als dass ich die ganze Zeit auf dieser Veranstaltung stehe und überlege, okay, wen spreche ich denn jetzt an? Wie könnte ich da am besten vorgehen? Und einfach erstmal ja, in den Raum schaue. Also erstmal dem nachgehe, wie es sich für mich gerade irgendwie stimmig anfühlt, nämlich erstmal beobachtend zu sein. Und da habe ich festgestellt, wenn ich ja diese Situation einfach mal auf mich zukomme und offen und freundlich in den Raum schaue, dann muss ich mir gar nicht mehr überlegen, wie spreche ich denn jetzt jemanden an. Dann werde ich nämlich angesprochen, weil es halt Menschen gibt, die eher extrovertiert sind und den Austausch suchen und denen es in diesen Situationen leicht fällt. Das heißt, ich mache es da einfach anders, so wie es sich für mich stimmig und authentisch anfühlt. Und ansonsten habe ich mich natürlich gefragt, wie kann ich es denn auf andere Weise tun, meine Zielsetzung verfolgen, mir ein gutes berufliches Netzwerk aufzubauen. Und für mich sind tatsächlich Netzwerke wie LinkedIn eine gute Variante. Warum? Weil ich hier vorher nachdenken kann, bevor ich entweder eigene Postings veröffentliche oder auch Menschen anspreche, wo ich denke, die könnten für mich und mein Thema relevant sein. Und zum anderen, ich natürlich auch, wenn jemand mich anspricht, erstmal ein bisschen die Zeit habe zu überlegen. Ich kann die Form der schriftlichen Kommunikation wählen. Also ist auch eine Variante, die viele Introvertierte bevorzugen, schriftlich statt mündlich. Also auch das ist was sich für mich stimmig und authentisch anfühlt. Und die Zielsetzung bleibt gleich. Und ich habe für mich festgestellt, okay, das geht genauso wirkungsvoll und effektiv. Und warum möchte ich das Thema nach außen bringen? Warum liegt es mir so am Herzen? weil man sich, glaube ich, als extrovertierte Person, der es ganz natürlich und locker leicht fällt, in dieser beruflichen Welt sich zu bewegen, ne? So wie so ein Fisch im Wasser, so stelle ich es mir zumindest vor, so habe ich mich halt nie gefühlt früher, sondern es hat sich für mich eher so ein bisschen wie der Fisch am Land angefühlt, also unheimlich anstrengend, also immer wieder zu schauen, okay, wie sage ich denn jetzt hier was im Meeting, sich danach zu ärgern, bei Präsentationen vor unheimlich nervös zu sein, weil ich da den Anspruch hatte, ich möchte so unterhaltsam sein wie meine Kollegin oder mein Kollege bei der Präsentation, also es ist unheimlich anstrengend und nimmt unheimlich viel, raubt einfach unheimlich viel Energie. Das müssen sich auch Arbeitgebende mal vor Augen führen, ne, wie viel Energie viele Mitarbeitende darauf vergeuden. Und ja, diese Erleichterung für mich zu spüren, das geht auch anders und es kann sich authentisch und gleichzeitig wirksam anfühlen, das nach außen zu bringen, das habe ich für mich gespürt, das ist ein Herzensanliegen, das ist so meine Mission in meiner Arbeit. Und ja, ich hatte jetzt diese Woche noch einen Vortrag und es war wirklich ein kurzer Vortrag und da diesen Perspektivwechsel bei den Menschen reinzubringen, die dann im Nachgang schreiben, ich frage immer nach der wichtigsten Erkenntnis am Ende, wirklich zu sagen, hey, Introversion ist keine Schwäche. Manche haben ja fast das Gefühl, Introversion fühlt sich wie eine Krankheit an, ne? Es ist wie eine Diagnose, ja, du bist halt introvertiert, daher kommt das. Da wirklich von wegzukommen und zu sehen, hey, Introversion, das ist eine Stärke, und wäre sie nicht da, das merkt man ja häufig in Teams erst, wenn die leisen Personen gehen, was die eigentlich alles an Stärken mitbringen. Genau, also das wirklich für den Einzelnen sichtbar und spürbar zu machen, das macht einfach einen großen Unterschied und einen großen Wow-Effekt oder einen Aha-Moment. Ja, und das ist was mir unheimlich am Herzen liegt, dass auch andere daran teilhaben und das spüren zu lassen.
Ja, das finde ich einen sehr wichtigen und wertvollen Impuls. Also wir sind ja im Prinzip wir überfordern ja quasi manchmal Führungskräfte mit ganz vielen neuen Themen, Neurodivergenz etc., ganz viele unterschiedliche Themen, aber wir haben noch nicht mal die Basisarbeit bei bestimmten Sachen gemacht und bei Introversion und Extroversion, finde ich, ist das genau so ein Beispiel, wo man... Ich habe diese Woche das schon wieder gemacht, in einem Workshop, ich mache so eine Art systemische Aufstellung, eine Aufstellung einfach nur nach Präferenzen, das heißt, du gehst auf eine Netzwerkveranstaltung, da sind viele Menschen und bist du erst jemand, der sich in die Ecke stellt, sich einen Überblick verschafft und sich das alles in Ruhe anschaut, oder bist du der in die Mitte des Raums geht, ihn erobert und für sich eingenimmt und gleich in Gespräche geht, und dann sollen sich quasi immer so links oder rechts quasi so ein bisschen aufstellen und dann positionieren die sich alle. Und dann finde ich es halt immer spannend, mit den Polen, also mit den jeweiligen Extremen dann ins Gespräch zu gehen. Wie äußert sich das? Was gibt dir Kraft und was nicht? Und wenn man das dann so ein bisschen erlebt und für die Teilnehmenden wird es dann immer sehr sichtbar, weil, ich bin ja ganz anders, hier auf einer ganz anderen Ecke. Und wenn ich jetzt sage, Susi, die super introvertiert ist, was ich jetzt seit dieser Aufstellung erst wirklich so sehe, wie viel Energie sie das kostet, wenn ich sie auf eine Messe schicke, weil ich denke, Susi ist total nett, Susi ist total freundlich, und die ist doch super für, gestern war Girls and Boys Day, für den Girls Day. Und gleichzeitig fühlt sie sich total unangenehm, Leute anzusprechen auf dieser Veranstaltung. Und wer anders könnte es vielleicht viel leichter machen. Und einfach nur ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ich, der dann extrovertiert ist, nicht davon ausgehen kann, dass jemand anders das ganz, ganz viel Kraft kostet. Dem Extrovertierten gibt es Kraft, dem Introvertierten kostet es Kraft. Wiederum der Extrovertierte, wenn du den in ein ruhiges Büro setzt, allein Platz, isoliert von anderen, der seit 2 Wochen da alleine sitzen, ist das für den die Höchststrafe. Was ich ganz toll finde, du hast in deinem Buch ja auch auf Seite 23 seine Selbsteinschätzung. Und da sind so ein paar Fragen drin. Woran kann man für dich deiner Meinung nach erkennen, ob man selbst introvertiert ist oder nicht? Wo steht man da auf der Skala?
Genau, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, nochmal so ein bisschen darüber zu sprechen, was Intro und Extroversion nicht ist, ne? Also wir denken immer nur an laut und leise, ne? Okay, die einen sind laut, die anderen sind leise. Dabei versteckt sich hinter Intro und Extroversion noch so viel mehr. Und ja, schön, dass du diese Selbsteinschätzung angesprochen hast, ne? Also vielleicht kann ich einfach mal 1-2 Punkte hier rausgreifen, die nochmal ganz schön zeigen, dass es ja viel, viel mehr ist als das. Beispielsweise fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an. Ne? Schaut jemand während meines Redebeitrags im Meeting komisch, nehme ich das wahr? Und warum habe ich das mit aufgenommen? Weil Introvertierte generell oder tendenziell reizsensibler sind als extrovertierte Menschen. Also Dinge, die bei Extrovertierten einfach so durchrauschen, da bleibt die Aufmerksamkeit Introvertierter dran hängen. Ja, also das kann etwas sein, wenn du für dich merkst, mir fallen häufig Dinge auf, die andere gar nicht bemerken, denen andere keine Aufmerksamkeit schenken, dann kann das ein Hinweis, ein Indiz dafür sein, dass du introvertiert bist. Ne? Ich glaube, das ist etwas, da würde man jetzt nicht so als erstes dran denken, wenn wir über Intro und Extroversion sprechen. Also das ist ein Punkt. Wenn ich mich frage, bin ich ja intro oder extrovertiert, kann ich mir auch mal anschauen, wie treffe ich denn eigentlich Entscheidungen? Bin ich jemand, der sehr spontan aus dem Bauch heraus entscheidet? Oder bin ich eine Person, die sagt, ach, ich möchte da lieber erstmal noch mal eine Nacht drüber schlafen? Ja, bei zweiterem kann auch das ein Hinweis darauf sein, dass ich ja introvertiert bin, ne? Weil ich mir da halt erstmal Denk- und Reflexionszeit nehme, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und viele Introvertierte auch das Bedürfnis haben, sehr weitsichtig zu denken. Also wirklich Dinge bis zum Ende zu denken. Also das kann beispielsweise ein Hinweis sein. Genau, dann so die Klassiker. Ich arbeite lieber allein als in einer Gruppe. Also Stillarbeit würde eine introvertierte Person immer präferieren. Was nicht bedeutet, dass sie nicht auch in der Gruppe arbeiten kann. Es geht hier immer um eine Präferenz. Auch eine extrovertierte Person kann ja für sich allein Ideen entwickeln. Es ist halt nur nicht das ideale Setting, um zu guten Ideen und guten Arbeitsergebnissen zu kommen. Genau, ähnlich wie in 1:1 Gesprächen fühle ich mich wohler als in einer Gruppe. Ne? Das zielt natürlich auch darauf ein. Genau, Smalltalk ist natürlich auch so ein ganz klassisches Thema für Intro- und Extrovertierte. Ne? Also Extrovertierte, die Smalltalk lieben, Introvertierte, die eher denken, ach, lass uns doch mal zum Punkt kommen jetzt hier. Ne? Keine Lust, über das Wetter zu sprechen. Natürlich kann Smalltalk noch viel mehr als über das Wetter zu sprechen. Also Introvertierte bevorzugen Tiefe. Ne? Die wollen tief reingehen in Themen und fühlen sich bei der Oberflächlichkeit eher ein bisschen unwohl. Ja, also das können alles Indizien dafür sein. Und letztlich glaube ich, zumindest war es bei mir so, ne? Also du hast dich auch gerade als klar extrovertiert eingestuft. Ich glaube, wir haben auch alle ein ungefähres Bauchgefühl, in welche Richtung das geht auf dieser Skala. Und jetzt sind wir beim Punkt Skala. Also es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt viele Grautöne dazwischen. Wir können eher introvertiert sein, wir können eher extrovertiert sein, wir können dazwischen liegen. Das ist dann die Ambiversion, über die wir reden. Da kommt es auf die Situation an. Ich bin sehr flexibel in dem, wie ich mich verhalte. Eher auf eine intro oder eher auf eine extrovertierte Art. Also da gibt es viele, viele Abstufungen. Und genau, ich hatte jetzt letztens noch eine Klientin, die hat gesagt, ich finde das total spannend. Also es gibt Tage, an denen fällt es mir leicht, auch in Meetings was zu sagen. Und am nächsten Tag ist es super schwierig. Und dann kommt mir die Idee erst danach. Ich weiß gar nicht so richtig, woran das liegt. Ne? Und da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Faktoren, die dann nochmal drauf einwirken. Wie beispielsweise, ja, wie ist denn mein Energiehaushalt heute so aufgestellt? Hatte ich schon viele Meetings? War der Tag schon sehr austauschintensiv? Ne? Dann ist der mentale Akku bei Introvertierten schon sehr leer. Dann ist es auch schwierig, in die Sichtbarkeit zu kommen. Extrovertierte, die kommen sicherlich auch irgendwann an einen Punkt, wo sie sagen, puh, jetzt reicht's aber mal mit Meetings. Ne? Aber generell ist diese soziale Interaktion natürlich etwas, was Energie gibt. Genau, also das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Und dann sind wir wieder beim Thema Reize. Also ich hatte gerade zu Anfang erzählt, Introvertierte sind tendenziell reizsensibler. Und kann alles reizintensiv sein? Auch sich in einer Runde mit vielen fremden Menschen zu treffen, kann eine sehr reizintensive Situation sein. Aber ich kenne die Menschen nicht, ich kann die nicht einschätzen. Das stößt natürlich viel mehr Denkprozesse irgendwie auch unbewusst an. Kann ich das jetzt sagen? Wie wird die Person darauf reagieren? Das kann ich natürlich bei Menschen, die ich tagtäglich sehe und schon besser einschätzen kann, da muss ich das nicht mehr durchdenken. Also das können natürlich auch Faktoren sein, die dann nochmal Einfluss haben darauf, wie ich mich an so einem Tag fühle. Nichtsdestotrotz soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass Intro- und Extroversion etwas Veränderbares ist, großartig in der Art und Weise, dass wir unsere Persönlichkeit ändern. Das sind Dinge, die ich häufig mal in Social-Media-Posts lese, dass Menschen schreiben, Früher war ich introvertiert, heute bin ich extrovertiert. Tatsächlich bleibt unsere Persönlichkeit im Kern gleich. Was sich verändert, sind unsere Verhaltensweisen. Da werden wir flexibler. Also als introvertierte Person passen wir uns diesem extrovertierten Ideal an, trainieren extrovertierte Verhaltensweisen. Das funktioniert für manche besser, für manche weniger gut. Und das ist dann der Moment, wo wir das Gefühl haben, wo der Eindruck entsteht, wir sind auf einmal jemand anderes, was das angeht. Aber tatsächlich ist es mehr die Flexibilität in den Verhaltensweisen als wirklich im Kern der Persönlichkeit, die veränderbar ist.
Ja, und ich möchte auch gerne nochmal auch die Lanze für die Extrovertierten in eine bestimmte Richtung brechen, mir wird jeder attribuieren, dass ich erstmal grundsätzlich extrovertiert bin. Ja, ich stelle mich gern vor Leute, ich erzähle gern, ich doziere gern, ich habe viele Menschen geführt, bin auch in Meetings sehr präsent. Und als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, denke ich, naja, oder haben andere mir gesagt, na Danny, werden dir die ganzen Menschen nicht fehlen? Also du arbeitest ja immer mit vielen Menschen. Und tatsächlich habe ich das auch gedacht oder erwartet. Und nein, es kam ganz anders. Im Prinzip liebe ich es, alleine im Büro zu sitzen, meine Sachen zu machen. Und irgendwann brauche ich wieder Energie von außen. Ich brauche die Menschen wieder um mich rum. Aber das zeigt dieser Oberpol. Das heißt, wenn wir auf die Big Five schauen, wo es diese Pole Introversion und Extraversion gibt, gibt es halt darunterliegend noch ganz viele Facetten wie soziale Offenheit, Außenorientierung, Dominanz, Aktivitätsniveau, Erlebnisorientierung und Enthusiasmus. Und selbst ich, der jetzt, keine Ahnung, schon 200 Persönlichkeitsanalysen gemacht hat, mit Leuten gearbeitet habe, erwische mich immer wieder, wie mein erster Eindruck total falsch sein kann. Ich habe jetzt wieder ein Team gehabt in einem Startup und da war jemand sehr enthusiastisch. Und ich dachte, Mensch, der ist ja extrovertiert, weil die hat so eine freundliche Strahlkraft gehabt, so mitreißend. Und dann wollte ich die für so Marketing-Zwecke und so nehmen. Das wäre ihr absoluter Albtraum gewesen. Die hat eine ganz niedrige Dominanz, eine ganz hohe Innenorientierung gehabt, eine hohe Ruheorientierung. Das heißt, von dieser Präsenz kann man sich ganz schnell täuschen lassen, so wie ich eine hohe Präsenz habe, aber eigentlich auch ganz sehr innenorientiert bin. Das heißt, man kann nicht so leicht von der Wahrnehmung auf den Menschen schließen und man darf da wirklich reinschauen. Und wozu ich so ein bisschen appelliere, es geht wirklich mal direkt in den Dialog und fragt, wie sind die Arbeitsumstände, wie arbeitet ihr gerade? So, das heißt, auch zum Beispiel, ich weiß ja, dass viele Trainer und Coaches diesen Podcast hören, fragt ruhig mal in so einer Runde bei so einem Workshop, möchtet ihr euch gerade vorbereiten auf diese Übung oder wollen wir es spontan machen? Weil das erlebe ich immer, dass das sehr davon abhängig ist, in welchem Klientel bin ich. Ich gehe mal ein bisschen holzschnittartig vor und sage, wenn ich zum Beispiel im Quality Management bin oder im Buchhaltungssektor, das sind in der Regel sehr introvertierte, sehr sachgenaue, sehr fachliche Menschen, die viel in ruhigen Büros arbeiten. Die lieben es, Sachen zu durchdenken, vorzubereiten, ordentlich vorzubereiten und dann können sie es auch präsentieren. Aber sie fühlen sich maximal unwohl, aus dem Stehgreif etwas zu präsentieren, was für sie kein Hand und Fuß hat, wo der Extrovertierte sagt, ach komm, lass uns doch die Idee beim Denken entwickeln. Hast du dazu eine Erfahrungswerte oder würdest du dazu was ergänzen wollen oder wie erlebst du das?
Ja, definitiv. Die Branche kann natürlich eine Orientierung sein. Wir haben ja darüber gesprochen, dass ich meine Karriere bei Strato begonnen habe. Ne? Also auch im IT-Bereich sind natürlich viele introvertierte Menschen. Allerdings darf man sich von der Branche auch nicht, darf die Branche nicht das Alleinige sein, woran man sich orientiert. Ich nehme mal die Kommunikations- und Medienbranche. Ne? Also hier würde man ja auch eher davon ausgehen, dass das ein Bereich ist, wo sich viele eher laute Menschen tummeln. Und tatsächlich, nach meiner Erfahrung, sind auch hier viele Introvertierte unterwegs. Ne? Weil Introvertierte gut schreiben können, sich in der Regel eine gute Ausdrucksfähigkeit haben. Und da muss man tatsächlich schauen. Ne? Von daher ein sehr guter Hinweis von dir. Wirklich zu fragen, hey, wie wollt ihr denn arbeiten? Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Dann ist noch die Frage, erlauben sich die Introvertierten, ne, das auf eine ruhige Art und Weise zu tun? Sind sie schon an dem Punkt? Na, aber generell ist es natürlich wichtig, einfach zu fragen, was ist denn hier ein gutes Weiterkommen für euch? Ne, wie können wir hier in diesem Workshop beispielsweise gut zusammenarbeiten? Ne? Also auch das als Diskussionspunkt mit auf die Agenda zu nehmen, unheimlich hilfreich. Und ein Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass alle introvertierten Personen, die zuhören, ne, ihr müsst euch auch nicht limitieren lassen dadurch, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid introvertiert. Und das ist auch etwas, das mir immer sehr, sehr wichtig ist. Also Introvertierte können hervorragende VerkäuferInnen sein. Introvertierte können hervorragende RednerInnen sein oder LehrerInnen. Also können wunderbar unterwegs sein und sehr erfolgreich auch in Berufen, die man jetzt tendenziell eher extrovertierten Charakteren zuschreiben würde. Das finde ich ganz, ganz wichtig, ne? Also, dass man generell da wirklich auch schaut, beispielsweise in einem Team, wo eine Präsentation ansteht, dass man als Führungskraft nicht schon vorwegnimmt, okay, das macht jetzt die extrovertierte Person im Team, weil die zurückhaltende, zu der passt das vielleicht nicht so, ne? Also, dass man da keine voreiligen Schlüsse zieht, weil vielleicht möchte die trotzdem gerne präsentieren, ne? Und eine Sichtbarkeit ist ja auch ein Stück weit wichtig. Und da kommt es dann wirklich drauf an, wenn wir jetzt beim Beispiel Präsentation bleiben, wirklich als introvertierte Person zu schauen, wie kann ich denn eine Präsentation aufbauen, dass sie auf meinen Stärken beruht. Also was ich früher immer versucht habe und das ist auch häufig ein Anliegen, mit dem Klientinnen zu mir kommen, ja, ich muss da präsentieren und ich mache das eigentlich schon immer ganz okay, aber ich möchte eigentlich lockerer rüberkommen. Ich würde auch gerne mal einen Witz machen. Also die orientieren sich auch im Präsentationsstil sehr an dem extrovertierten Ideal und sich davon so ein bisschen zu lösen im ersten Schritt und dann mal zu schauen, okay, was sind denn meine Stärken, die für eine Repräsentation relevant sein könnten. Ne? Sind viele Introvertierte sind sehr gut analytisch unterwegs, sind sehr gut mit Zahlen. Viele sind sehr empathisch, also haben gutes Gespür auch für Zielgruppen. Das also zum einen thematisch so ein bisschen in den Fokus zu stellen und sich dann auch erlauben, statt locker und humorvoll auftreten zu müssen, zu sagen, okay, ich bin halt eher eine ernsthafte Persönlichkeit. Und das ist auch okay. Ne? Auch Zahlen können überraschen. Also das kann eine Möglichkeit sein, Präsentationen so zu halten, dass sie für einen selber sich stimmig und authentisch anfühlen. Oder aber auch, das ist, finde ich, auch so ein Klassiker, ne? Also Extrovertierte kommen gerne schon während sie präsentieren ins Gespräch, ne? Also wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder Einwände, ne, grätscht einfach rein. Kein Problem, ne? So weiß ich nicht. Danny, kannst du ja gleich mal sagen, kennst du vielleicht von dir auch. Für mich war das immer eine Horrorvorstellung früher, weil ich dadurch total aus dem Konzept gerissen werde, ne? Dann gehen ja wieder Denkprozesse erstmal los, ne? Also die Spontanität, die bitte doch erst am Ende. Also erstmal fokussiert meine Präsentation durchziehen und dann am Ende um Fragen bitten, ne? Also das wirklich klar zu trennen und am Anfang dann dieses Bedürfnis auch zu kommunizieren, ne? Das ist unheimlich wichtig. Genau, also Mut für alle Introvertierten. Ihr könnt präsentieren, ihr könnt VerkäuferInnen sein. Wichtig ist nur, löst euch von dem, wie man es zu machen hat, auf eine laute Art und Weise. Nee, es geht auch leise und schaut, wie ihr da eure Stärken nutzen und einsetzen könnt, um da einfach gut zu sein in dem, was ihr da gerade vorhabt und macht.
Ja, also ich finde diesen Appell total wichtig und wertvoll und auch gerade, was du gesagt hast, man kann aus seiner Komfortzone kommen und man kann sich entwickeln. Ich habe jetzt letztes Jahr das erste Mal geschafft, quasi 50% Frauenanteil in meinem Coaching zu haben. Das freut mich, weil ich vor allem mit Führungskräften zu tun habe und dort erlebe ich dann ein, zwei weibliche Coaches, die einfach durch ihre fachliche Arbeit komplett überzeugt haben, ihr Team, weil sie ruhig und sachlich führen, ihre Vorgesetzten überzeugt haben und dann landen die bei mir im Coaching, Karrierecoaching, weil die Vorgesetzten sagen, hier Danny, kümmere dich mal und schau mal, bereite die mal aufs Assessment Center vor, auf die nächste Stufe. Und dann sind die immer noch sehr bescheiden und zurückhaltend, was grundsätzlich ganz gut ist, sage ich, wir machen jetzt mal ein Videotraining einer Präsentation deiner Person. Und dann bereiten die sich sehr gut vor. Dann stehen die da und dann sehe ich aber den Ehrgeiz, weil ich dann schon deutlich mache, naja, du musst dich schon präsentieren, du musst sichtbar werden. Du darfst dich nicht in der Ecke verstecken in bestimmten Sachen, weil sonst kommt ein Danny vorbei, überrollt dich mit 20% Kompetenz, du hast 100% Kompetenz, aber Danny überholt dich, weil du nichts sagst. Und es geht so, wie du gesagt hast, es geht dabei nicht um Laufstärke, aber es geht trotzdem um Präsenz zeigen. Und da habe ich extrem positive Erfahrungen gemacht, dass die, wenn man das denen einfach so ein bisschen verdeutlicht und so ein bisschen provoziert, so wie ich es gerade gemacht habe, ich sage, dann kommt ein Danny vorbei und der nimmt dir den Job weg und das ist nicht von der Hand zu weisen, dann entwickeln die auch einen Ehrgeiz und sagen, dein Vorgesetzter sagt, du bist toll, dein Team sagt, gut, deine Kollegen sind gut. Und ich habe so im privaten Umfeld quasi erlebt, meine Frau ist sehr introvertiert vom Typus her, ist dann Dozentin geworden für Jura und macht jetzt die Presse, wir haben gerade gesprochen im Vorgespräch über Bamberg, ne, die macht jetzt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also eigentlich ganz weit außerhalb ihrer Komfortzone, die sagt aber, ja, ich habe das jetzt gelernt. Ich kann jetzt auch diesen 45-Sekunden-Pitch. Ich weiß jetzt auch, wie man plötzlich ganz schnell, also schnell im Sinne von kurz, spricht und die Informationen an den Mann bringt. Und das ist der Punkt, den du auch gesagt hast, ihr könnt das. Und vor allem, ja, das Schöne ist, ihr könnt euch auf solche Sachen auch vorbereiten. Und in dem Moment, wo ihr es ein paar Mal gemacht habt, habt ihr den Übungseffekt, beherrscht das und könnt euren Elevator-Pitch, eure Kernbotschaften tatsächlich auch an den Mann und die Frau bringen. Gibt euch das langfristig Energie, dass ihr das 8 Stunden am Tag machen müsst? Vermutlich nicht. Könnt ihr es aus dem Stegreif irgendwann machen? Ja. Weil das ist Training, Übung und ja, aus der Komfortzone gehen. Und du hast ja in deinem drittes Kapitel auch genannt, eine eigene ruhige Strategie entwickeln. Und ich nehme einfach meine Business Cases, weil das sind die, mit denen ich so viel zu tun habe. Männlein, Weiblein, die auf die nächste Ebene kommen sollen, aber sichtbarer, ich nenne es mal so, präsenter werden sollen. Wie können die ihre eigene ruhige Strategie entwickeln?
Ich bin gerade noch bei dem, was du gesagt hast, und dann komme ich zu deiner Frage. Genau, ja. Also Sichtbarkeit ist ja wovor viele Introvertierte sich scheuen. Na, also wenn wir nochmal schauen, was heißt denn introvertiert überhaupt übersetzt, ne, kommt aus dem Latein, heißt nach innen gewandt. Ne? Also das zeigt, glaube ich, schon extrovertiert nach außen gewandt. Ne? Also dann fällt Sichtbarkeit natürlich viel leichter, als wenn ich jemand bin, der nach innen gewandt ist und es präferiert, sich mit inneren Denkprozessen zu beschäftigen. Genau, und ich kann aber nur noch mal das unterstreichen, was du gesagt hast. Ne? Also ich würde mir wünschen, wenn ich allen Introvertierten da draußen sagen könnte, hey, Sichtbarkeit ist nicht so wichtig. Macht einfach euren Job, konzentriert euch darauf und dann läuft es schon. Aber ja, so funktioniert es leider nicht. Also wir können nicht nur darauf hoffen, dass wir entdeckt werden. Wir können nicht nur darauf hoffen, dass unsere Leistung gesehen wird, auch wenn vielleicht andere viel lauter über ihre eigene sprechen, das, was du gerade angesprochen hast. Das heißt, Sichtbarkeit ist wirklich essentiell. Und die gute Nachricht, und da kommen wir jetzt dann gleich zu, ist, dass wir es auf eine Art und Weise tun können, die zu uns und unserer Persönlichkeit passt. Also da wirklich zu gucken und zu entwickeln. Genau, das ist das eine. Das zweite ist mir jetzt entfallen, was ich gerade noch im Kopf hatte. Deswegen wiederhol doch gerne noch mal einmal deine Frage und dann gehe ich darauf ein.
Du hast im dritten Kapitel heißt ja eine eigene ruhige Strategie entwickeln. Wie kann man quasi für Introvertierte das gewährleisten, dass sie ihre eigene ruhige Strategie entwickeln?
Ja, genau. Da ist natürlich im ersten Schritt erstmal wichtig, zu schauen, was sind denn eigentlich meine Stärken? Also da geht es darum, was ich gerade schon mal angesprochen habe, ne, wegzukommen von diesem Defizitdenken, ich bin zu leise, hin zu dem, naja, wenn ich das mal außen vor lasse, was denn, ist denn aber eigentlich alles an leisen Stärken da und natürlich auch Stärken darüber hinaus. Das heißt, das ist erstmal wichtig, dass ich mir als introvertierte Person darüber im Klaren bin, dass ich ein Bewusstsein darüber habe, was mich ausmacht, was ich gut kann, was mir Spaß macht. Und da ist es immer unheimlich hilfreich, mal die eigenen Erfolge im beruflichen Kontext zu reflektieren. Also nochmal zu schauen, welche Fähigkeiten, welche Stärken haben eigentlich dazu geführt, dass ich diese Erfolge erreicht habe. Und das ist meistens schon so dieser erste Aha-Moment im Coaching, den ich mit KlientInnen dann teilen darf, dass sie sehen, ja, genau diese leisen Stärken haben eigentlich dazu geführt, haben mir geholfen, beruflich erfolgreich zu sein und da zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Damit geht's los. Also da wirklich zu wissen, was macht mich da aus? Im zweiten Schritt ist es unheimlich hilfreich, nochmal zu schauen, okay, was bremst mich denn aber gerade noch aus, diese Stärken wirklich einzusetzen? Also was sind Überzeugungen, die sich in mir geformt haben, ja das ganze Leben schon lang? Also dieses extrovertierte Ideal, das kommt ja nicht erst in der beruflichen Welt auf, sondern damit sind wir als Kinder in der Schule ja bereits konfrontiert. ErzieherInnen, die sich Sorgen machen, wenn Kinder im Kindergarten eher zurückhaltend sind, sich lieber in die Ecke setzen mit einem Buch, als mit anderen zu spielen den ganzen Tag. Also das sind Dinge, die natürlich auf uns wirken. und die dazu führen, dass wir Überzeugungen in uns tragen, ne? Wie ich bin zu leise, dann im beruflichen Kontext, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich laut bin, oder ich kann keine Führungskraft sein, ich bin zu leise dafür. Ne? Also das sind alles Überzeugungen, wo es wichtig ist, sich die mal bewusst zu machen, ne? Und zu schauen, okay, das ist jetzt erstmal nur eine Überzeugung, was kann denn aber eine Wahrheit für mich sein, die mich erstärkt? Ne? Also es ist auch eine Glaubenssatzarbeit, ne? Du sagst, viele Coachinnen und Trainerinnen hören zu, das ist was, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, was diesen Ressourcen, diesen stärkenanalytischen Teil sehr gut begleiten kann. Dann ist es auch wichtig, ne, wir haben darüber gesprochen, Energiehaushalt, ne, also der sehr beansprucht ist in der beruflichen Welt. Also dafür sich nochmal zu schauen, was sind denn eigentlich Energiefresser so über den Tag? Was sind denn aber Booster? Wie kann ich vielleicht noch mehr Energiespender in meinen Arbeitsalltag irgendwie mit einbauen? Da so ein bisschen zu schauen. Und dann sich auch nochmal bewusst zu machen, was sind denn Bedürfnisse von mir? Also die Weitsicht, darüber haben wir gesprochen, Rückzug von Reizen ist wichtig. Also sich erstmal selber gut zu kennen, ist unheimlich wichtig. Genau, und damit haben wir so ein bisschen die Basis, das Fundament für die leise Strategie. Dann schaue ich mir im nächsten Schritt an, okay, was ist denn gerade eine Herausforderung und welches Ziel habe ich denn? Klassische Ziele von leisen Talenten in meinen Coachings sind, sichtbarer im Meeting zu werden, mehr beizutragen im Meeting, sich bei Smalltalk wohler zu fühlen, souverän bei Präsentationen aufzutreten, eigene Arbeitsergebnisse sichtbar zu machen. All das sind typische Zielsetzungen. Und dann bin ich an einem Punkt, wo ich für mich entscheiden kann, welche Strategie möchte ich da jetzt verfolgen? Da gibt es nämlich zwei. Eine kennen wir sehr gut, wir Introvertierten, nämlich der Versuch, lauter zu werden, ne, uns anzupassen an dieses extrovertierte Ideal. Und da macht es Sinn, sich zu überlegen, ist das eine Situation, wo es Sinn macht? Das ist nämlich tatsächlich so, dass man in der Persönlichkeitsforschung der Meinung ist, wir sprachen schon darüber, ne, extrovertiertes Verhalten ist erlernbar, und sich gezeigt hat, Introvertierte sind in der Lage, für einen begrenzten Zeitraum sich extrovertiert zu verhalten. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, das ist schon einige Jahre her, aber ich erzähle das Beispiel hier gerne an der Stelle. Das Vorstellungsgespräch für die letzte Festanstellung, in der ich unterwegs war, da bin ich ganz locker rübergekommen. Also da bin ich rausgegangen und dachte, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, wie ich extrovertierter auftreten kann. Und dann habe ich den Job bekommen, habe dort angefangen zu arbeiten und so nach 2-3 Tagen habe ich gemerkt, ich kann das nicht aufrechterhalten, es funktioniert nicht. Und bin dann in meine eher zurückhaltende Art wieder zurückgefallen, in Anführungsstrichen. Also war eher erstmal beobachtend unterwegs, habe mich mit Redebeiträgen erstmal zurückgehalten, habe viel erstmal nachgedacht und habe dann gemerkt, okay, langfristig funktioniert das nicht. Genau, das heißt, ich muss schauen, ist das eine Herausforderung, beispielsweise eine Präsentation, die ich halte? Möchte ich da eher extrovertiert auftreten? Oder ist das ein Vorstellungsgespräch? Möchte ich da eher extrovertiert auftreten? Erfüllt das vielleicht den Zweck, dann den Job zu bekommen? Und man kennt sich ja auch selber ganz gut. Also wenn man schon 5-mal versucht hat, eher einen extrovertierten Stil bei einer Präsentation zu fahren, das aber nie funktioniert hat, dann macht es natürlich keinen Sinn, hier zu sagen, ich möchte lauter werden. Und wenn ich aber gemerkt habe in einem Vorstellungsgespräch, das hat schon mal ganz gut funktioniert, dann kann das natürlich auch bei einem weiteren Vorstellungsgespräch funktionieren. Gut, jetzt habe ich aber die Situation, dass ich sage, nee, es macht hier gar keinen Sinn. Weil es handelt sich hier darum, beispielsweise in Meetings präsenter zu werden. Habe ich schon 1000-mal versucht, da regelmäßig was zu sagen, hat für mich nicht funktioniert. Dann muss ich eine andere Strategie fahren. Und dann geht es darum zu schauen, okay, wie kann ich mein Ziel auf eine leise Art und Weise erreichen? Und dann schaue ich zurück auf die Stärken, die ich für mich analysiert habe. Was macht mich aus? Ich habe es gerade schon anhand der Präsentation so ein bisschen durchdekliniert. Wie kann das aussehen? Wir haben bei Meetings schon mal drüber gesprochen. Eine Vorbereitung ist wichtig. Sichtbarkeit für Introvertierte im Meeting beginnt in der Vorbereitung. Also das zum Standard zu machen, dass ich mich vor wichtigen Meetings vorbereite, dass ich auch meine Bedürfnisse beachte. Morgen ist ein wichtiges Meeting, morgen ist eine wichtige Präsentation. Okay, dann lade ich heute Abend erstmal meine mentalen Akkus auf. ne, bleib zu Hause, allein mit der Familie, zieh mich mit einem Buch zurück, statt mit Freunden in großer Runde Abendessen zu gehen. Also das würde dann alles damit einfließen. Also erstmal die Entscheidung, laut werden, leise bleiben. Wenn ich mich für leise bleiben entscheide, welche Stärken kann ich hier einsetzen auf diesem Weg zu meinem Ziel?
Ja, ich finde den Punkt, den du gesagt hast, sehr spannend, weil es dann am Ende des Tages muss man sich auch sicher sein, ob es eine Stimmigkeit gibt. Denn wenn man sich zu lange außerhalb seiner Persönlichkeitsverhaltenspräferenz bewegt, dauerhaft, das heißt, wenn wir dauernd Rollen spielen müssen, das kostet uns ungeheuer viel Energie und das werden wir langfristig nicht aufrechterhalten können. Also ich nehme den Extrovertierten, der maximal menschenorientiert ist, der raus will, der mit Menschen sprechen will. Wenn der plötzlich einen Sachbearbeiterjob kriegt, wo er in Buxtehude ganz allein in irgendeinem Büro sitzt, das wird nicht funktionieren. Nicht langfristig. Das heißt nicht, dass man nicht aus seiner Komfortzone gehen soll, überhaupt nicht. Aber dauerhaft wird es nicht funktionieren. Es wird nicht gesund sein. Der Introvertierte, der kann wachsen, der kann Verhaltensweisen adaptieren, der kann Techniken lernen. Aber wenn er vorher immer Kraft geschöpft hat, indem er allein im Büro sitzt, abends trinkt er mal ein Glas Wein mit einem Freund, unterhält sich 1-2 Stunden und jetzt soll er plötzlich auf Messeständen den ganzen Tag über Leute ansprechen, Kaltakquise-Anrufe machen, XY, das wird keine Stimmigkeit sein und es wird keine Win-Win-Situation werden. Weder für das Unternehmen noch für die Person. Und gleichzeitig ist genau das, was du aber gesagt hast, man darf gucken, der Energiehaushalt, wie lange halte ich denn was durch? Und was brauche ich im Sinne der positiven Selbstfürsorge für mich, damit ich bestimmte Sachen durchhalte? Und kann ich sie erwachsen kommunizieren? Und das ist für mich auch so ein bisschen die Aufforderung zum Self-Empowerment zu sagen, Danny, jetzt haben wir jetzt 2 Tage Workshop gemacht, viel mit Spielen und viel mit hast du auch mal eine Aufgabe für uns, wo wir uns einfach mal zurückziehen können, das vorbereiten können und dann präsentieren können. Nehmen wir jetzt quasi einfach nur so ein Beispiel, das kann man auch zum Vorgesetzten sagen. Es ist schön, dass wir ganz viele Brainstorming-Meetings haben, aber können wir auch mal Brainwriting machen, dass wir uns einfach mal zurückziehen und das erstmal aufschreiben, bevor wir es präsentieren. Denn nur so kann ich wirklich die ganzen Schätze heben. Und du hast ja auch in deinem 4. Kapitel, gehst so ein bisschen drauf ein, das heißt dann in allen Lebenslagen souverän auftreten und hast so Meeting, Konferenz, Kaffeemaschine, Network, Telefon, unterschiedliche soziale oder berufliche Situationen. Kannst du mal so ein bisschen auf 1-2 Beispiele eingeben, wo du sagst, Mensch, wie kann ein Introvertierter hier punkten?
Mhm. Ja, gerne. Ich greife mir jetzt einfach als erstes mal das Thema Smalltalk raus, ne, weil das ja tatsächlich so ein Thema ist, was vielen Introvertierten fast schon graus ist, ne, weil es sie sich da oft irgendwie unsicher fühlen, da in die Sichtbarkeit zu gehen. Da geht es ja auch häufig wirklich darum, sich nach außen zu zeigen, ne, was über sich preiszugeben, Anekdoten zu erzählen. Ich kann mich früher noch erinnern, wenn ich mit KollegInnen Mittagsessen war, was für einen Druck ich mir da auch gemacht habe. Genau, jetzt muss ich aber auch meine spannende, mitreißende Geschichte von mir erzählen. Und das war unheimlich stressig, ne? Was ja schade ist. Eine Mittagspause soll eigentlich dazu da sein, dass man sich ein bisschen erholt und Spaß und Freude mit den KollegInnen zusammen hat. Und das ist erst besser geworden und für mich angenehmer geworden, als ich mir da selbst den Druck rausgenommen habe und gesagt habe, hey, nee, ich muss da jetzt nicht die Entertainerin werden, sondern ich darf auch hier einfach ich sein, authentisch sein. Und dafür sich zu gucken, was bin ich denn für ein Typ? Ne? Also bin ich besonders empathisch? Gibt es Dinge, wo ich sehr neugierig bin? Also eher erstmal fragend reinzugehen. Ne? Das ist ja etwas, was Introvertierte in der Regel ganz gut können. Ne? Also so ein Gespür zu bekommen für die Situation. Erstmal fragend reinzugehen. Interesse für den anderen, für das Gegenüber zu zeigen. Und das ist alleine schon diese Haltung, mit der man dann in Smalltalk geht. Ne? Nicht dieses, ich muss mich da jetzt präsentieren, ich muss performen im Smalltalk. Davon wegzukommen und eher zu sagen, okay, ich zeige Interesse für mein Gegenüber. Allein so diese Veränderung der Haltung hat bei mir schon unheimlich viel Druck einfach rausgenommen. Ne? Und klar, bediene ich mich da auch einiger Tipps oder einiger kleiner Tricks, ne, und gebe die auch gerne an meine KundInnen weiter. Ne, dass ich sage, okay, redet doch erstmal über das, was um euch rum ist. Ne? Also, keine Ahnung, auf einer Veranstaltung, vielleicht ist das ein besonders schönes Gebäude. Also, dass man es sich wirklich erstmal einfach macht, ne, und sich den Druck rausnimmt. Es muss jetzt keine, wer weiß, wie spannende, mitreißende Geschichte erstmal sein, über die ich spreche, sondern wir können auch einfach erstmal darüber sprechen, wo wir uns hier gerade aufhalten, ne, und was ich damit verbinde. Also da erstmal zu schauen, Smalltalk muss erstmal nichts Weltbewegendes sein. Das war sehr, sehr hilfreich. Und ja, dann tatsächlich Fragen auch als Werkzeug zu nehmen. Ne? Zu schauen, okay, was können denn so gemeinsame Gesprächsinseln sein? Was sind gemeinsame Interessen? Ne? Sowohl im persönlichen Bereich. Also ich bin gerne in der Natur unterwegs. Ich gehe gern wandern. Ne? Also wenn mein Gegenüber das gut findet, dann weiß ich schon, okay, da habe ich eine sichere Gesprächsinsel. Da können wir uns erstmal ein bisschen aufhalten. Oder bei KundInnen-Gesprächen, dass man über aktuelle Projekte spricht und da auch ruhig in die Tiefe geht. Ne? Fragen helfen ja auch, Gesprächen eine gewisse Substanz und Tiefe zu verleihen. Ne? Und dann bewegen wir uns schon wieder auf einem Terrain, wo ich mich als introvertierte Person wohler fühle. Also das können Möglichkeiten sein und kleine Vorgehensweisen. Und ja, zuhören ist natürlich auch eine große Stärke Introvertierter. Ne? Ruhig auch dem anderen erstmal Raum geben und dann irgendwie schauen, wo kommen wir da gut zusammen? Und auch Smalltalk, jetzt sind wir so ein bisschen wie Sichtbarkeit Smalltalk. Ne? Also Smalltalk hätte ich früher am liebsten gesagt, okay, kein Smalltalk, wir kommen gleich zum Thema, ne, in Meetings. Aber letztlich ist es natürlich auch so ein bisschen, ja, ich habe den Vergleich auch im Buch gezogen, es ist so ein bisschen wie das Aufwärmen vor dem Sport. Ne? Also dann gelingt natürlich die Trainingseinheit besser, wenn man vorher schon mal so ein bisschen in Verbindung getreten ist mit dem Gegenüber. Ne? Oder auch wenn es eine längerfristige Zusammenarbeit ist und man in einer guten Verbindung steht, vielleicht eine Herausforderung aufploppt, dann kann vielleicht auch diese schneller und effektiver gelöst werden. Ne? Also da tatsächlich auch die Vorteile für sich drin zu sehen, auch als introvertierte Person. Das ist, glaube ich, unheimlich hilfreich. Genau, also Smalltalk so als ein Beispiel.
Da würde ich ganz kurz noch reingehen, weil
bitte.
Ich finde das nämlich, ich mag auch keinen Smalltalk als Extrovertierter, finde ihn aber extrem wertvoll. Aus welchem Grund? Auf oberflächliches, belangloses Zeug habe ich auch keinen Bock. Auch als Extrovertierter nicht, aber es ist so, wie du sagst, als Opener oder als Vorspiel, als Icebreaker, nehmt was immer ihr wollt, aber das öffnet erst die Tür, denn man muss sich ja auch erst beschnuppern, man muss ja wissen, wer ist mein Gegenüber, was beschäftigt ihn, wie ist das, und da muss ich aber erstmal an der Oberfläche anfangen und in der Breite schauen, was beschäftigt dich eigentlich, das heißt große offene Fragen stellen, mit der ich erstmal eine Idee kriege, womit beschäftigt sich die Person. Und in dem Moment, wo man, jeder Mensch hat irgendein Hobby, eine Marotte, irgendwas, was ihn tief interessiert, und ganz schnell kommt man von der Oberflächlichkeit in die Tiefe, in die Tiefe eines Gespräches, und dafür darf man quasi diesen Smalltalk erstmal als Opener nehmen. Und ich glaube, wenn man das sagt, okay, um nach B zu kommen, muss ich über A laufen, dann ist das, glaube ich, ein wertvoller Impuls. Und ich wollt noch ganz schnell auf was einwerfen, weil das gefällt mir in deinem Buch sehr gut, weil es, ich sag mal, für mich auch ein Workbook ist. Das heißt, es hat ja Übersichten, es hat Tools, es hat Werkzeuge. Und was mir jetzt zum Beispiel gefällt, was sind deine Herausforderungen im Job? Du hast eine, ich sage mal, klassische Coaching-Spinne gemacht. Das heißt, stellt euch einfach einen Kreis vor mit den jeweiligen Skalierungen 0 bis 10 und zu schauen, okay, was ist eigentlich der erste große Hebel, das heißt, was beschäftigt dich? Sind es die Meetings? Sind es die Telefonate? Sind es die Diskussionen? Sind es die Präsentationen? Ist der Smalltalk oder das Networking? Dass man für sich das wirklich erstmal sauber mappt. Wo ist mein größter Pain? Und vielleicht auch, an welches Thema will ich als erstes ran? Dass man halt erstmal eine Übersicht hat und dann Schritt für Schritt, ganz entspannt von, ich kann Smalltalk auf Level 1 und ich will es auf Level 2 bringen. Das heißt, lächeln und Augen aufmachen, Augenkontakt herstellen. Das heißt, keine Scheu vor dieser Riesenwelt, die einen erwartet, sondern segmentieren, clustern, klein machen und dann kann man die Schritte machen. Und das finde ich einfach sehr schön in deinem Buch, dass das Tabellen hat, wo man sich eintragen kann, wo man sich einordnen kann und, ja, ich sage mal, introversionsgerecht gestaltet im Sinne von, ich kann mitarbeiten.
Ja, definitiv, ne.
Also. Ich hatte dich unterbrochen. Ich wollte nur diesen Impuls einfach nochmal reinwerfen.
Ja, nee, wunderbar. Auch sehr wertvoll, und, definitiv. Genau. Also über Smalltalk haben wir schon gesprochen. Meetings, weil wir sie auch am Anfang hatten, ne? Also was, wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie kann man Meetings gestalten, damit sie auch andocken an die Denkweisen Introvertierter. Jetzt haben wir häufig die Situation, dass dem aber noch nicht so ist, ne? Also dass wir wirklich eingeladen werden zu Meetings mit dem Betreff Austausch und dass es dann gleich losgeht, ne? Alle reden wild durcheinander, ne? Was kann ich denn da als introvertierte Person machen, ne, wenn ich da sichtbar werden möchte? Über Vorbereitung haben wir schon gesprochen, das ist wichtig ist, ne? Also auch da, wir haben gerade darüber gesprochen, Bedürfnisse dann auch zu teilen, ne? Also dann auch, wenn der Betreff so diffus ist, auch gerne eine Agenda einfordern oder zumindest eine Leitfrage des Meetings, ne? Zu sagen, hey, liebe einladende Person, worüber wollen wir denn eigentlich sprechen? Und dann kann es natürlich passieren, wenn diese Person eher extrovertiert aufgestellt ist, dass sie sagt, ach, das besprechen wir dann. Also macht total Sinn, ne, aus dem Persönlichkeitstyp heraus. Und dann wirklich drauf zu bestehen, ne, zu sagen, ja, das ist für mich einfach wichtig. Ich möchte mich vorbereiten, dass ich da einfach entsprechend sprechbereit sein kann im Meeting. Ne? Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der einen Unterschied macht. Was ich immer wieder auch im Gespräch mit Klientinnen habe, die das Thema Meetings haben, dass sie sagen, ich komme bei den Leuten gar nicht dazwischen. Also die werfen sich die Bälle hin und her und ich habe dann eine Idee und ich bin sprechbereit. Ne? Also die Situation gibt es auch, dass die Idee erst nicht später kommt, sondern während des Meetings, ich komme einfach nicht dazwischen. Und dann hilft ein ganz kleiner Trick, nämlich, dass man die verbale Ebene verlässt und die Hand hebt, ne? Auf einer nonverbalen Ebene dann kommuniziert und damit natürlich auch gleichzeitig die Verantwortung für die Meeting-Organisation wieder an den Moderator, an die Moderatorin übergibt. Es funktioniert virtuell oder auch in Präsenz. Also das können so kleine Dinge sein. Oder aber auch, dass man natürlich schaut, ich habe im Vorhinein schon eine Idee. Also ich hatte die Möglichkeit, mich vorzubereiten. Ich habe eine Idee, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte ein bestimmtes Projekt realisieren oder ich habe eine Idee, wie man eine Herausforderung auch lösen kann. Habe aber so ein bisschen Sorge, dass ich beim Meeting nicht dazwischen komme, das schon vorab zu platzieren bei der einladenden Person. Ne? Zu sagen, hey, berücksichtige mich da bitte und räume mir da bitte Redezeit ein. Also das kann auch eine Möglichkeit sein, wenn ich das Gefühl habe, ich komme sonst irgendwie nicht dazwischen und ich fühle mich so wohler. Es fühlt sich für mich so stimmiger an. Das heißt, ich erreiche dann mein Ziel, meine Idee zu platzieren, ne, und dann hoffentlich auch umsetzen zu können und entsprechend Wirkung zu entfalten. Das können so kleine Dinge sein und es nach dem Meeting nicht verloren zu geben. Ne. Ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, gerade bei Projekten, die über einen längeren Zeitraum laufen, dann nochmal zu schauen, okay, dann gehe ich jetzt halt nochmal ins Vier-Augen-Gespräch. Dann nutze ich jetzt hier nochmal den Teams-Kanal zum Projekt, um vielleicht ein, zwei Dinge zusammenzufassen und dann aber auch noch meine Idee hinten dran zu hängen, zu sagen, hey, das ist mir noch eingefallen oder aber vielleicht, das haben wir im Meeting nicht bedacht. Wäre es nicht unter den Umständen vielleicht sinnvoll, ganz anders zu agieren, als wir das erstmal besprochen haben? Also auch da kann ich nur sagen, nur Mut gibt das Meeting nicht verloren, wenn es vorbei ist, sondern bleibt da auch an den Themen dran und schaut, wie ihr im Vier-Augen-Gespräch oder auf eine schriftliche Art und Weise, also auf eine von introvertierten, präferierten Kommunikationskanal da auch nochmal nachhaken und nachfassen könnt.
Ja, Christine, ich finde, das ist ein super wichtiger Impuls und ich kann auch wirklich alle Leute nur dazu aufrufen. Denn ich als extrovertierte Führungskraft, ich will den Weg des geringsten Widerstands, solange ich keinen Widerstand habe. Und Widerstand gar nicht im negativen Sinne, weil wenn ich kein Feedback kriege dazu, wie es gelaufen ist, denke ich ja, ist alles super gelaufen. Ist es aber nicht für die Introvertierten. Und wenn ihr sagt, Mensch, Danny, bitte vorher die Agenda, bitte vorher, lass uns wenigstens vorbereiten. Wenn du dich nicht vorbereiten willst, go for it, aber gib uns die Möglichkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Feedback, was keine Schwäche ist, kein Defizit, sondern ein notwendiger und berechtigter Anspruch für die Sicherstellung der Qualität der Arbeit und dass alle Stimmen gehört werden. Und nutzt das und gerade auch diese visuellen Beispiele finde ich total wichtig, weil man muss nicht hektisch laut winken, aber in dem Moment, wo das ein unorthodoxes Verhalten ist, dass man sich wie in der Schulklasse meldet, dann wird der Moderator wieder sehen, okay, da habe ich wohl was übersehen oder nicht wahrgenommen, dass jemand einen Stimmbeitrag bringen möchte und ich habe es nicht wahrgenommen. Und das kann man dann sehr schön damit aufnehmen. Von daher finde ich super wichtig. Ich finde, wir haben die Zeit sehr schön genutzt, um dir einen sehr schönen Überblick zu geben. Ich könnte jetzt die Frage stellen, was glaubst du, für wen das Buch gedacht ist? Aber wer bis hierhin durchgehört hat, dürfte eine ganz klare Idee gekriegt haben, wer die interessierte Zielgruppe sein kann oder sein sollte. Ich finde, wie gesagt, es ist ein sehr praktisches Buch, was ich immer sehr schätze, mit dem nötigen Fundament und viele hilfreiche Schritte. Aber gibt es noch was, wo du sagst, Mensch, Danny, jetzt haben wir zwar viel gemacht, aber XY fehlt mir noch und das wäre mir noch total wichtig?
Ich glaube, wir haben wirklich alle wichtigen Themen gestriffen. Ich könnte jetzt noch mal durch meine Gesprächsnotizen schauen, die ich zur Vorbereitung mir hier zurechtgelegt habe. Das mache ich jetzt auch kurz. Wir haben alles besprochen. Genau. Ich kann hinter alles einen Haken machen.
Super.
Tatsächlich, genau. Ja. Wunderbar.
So, Christine, dann würde ich gerne mit dir in den persönlichen Fragen teilgehen. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ja, wenn ich jetzt so meine Woche reflektiere und wir haben es auch schon angerissen, was mich immer unheimlich stolz macht, ist tatsächlich das Feedback der Teilnehmenden, wenn ich auch nur einen anderthalbstündigen Vortrag über das Thema halte. Und dieser Punkt, ich habe für mich verstanden, hey, das ist keine Schwäche, sondern das ist meine Stärke. Das ist eigentlich der Schatz, der in mir ist. Und es geht jetzt darum, meine leisen Stärken strahlen zu lassen. Das ist ein Moment, das macht mich stolz und das freut mich natürlich anheimlich auch, das zu lesen. Und das ist zum anderen natürlich auch irgendwie ja die Energie für mich, das zu tun, was ich mache. Weil ich einfach weiß, was das für einen Effekt hat, ne? Ich den ja auch selber erlebt habe.
Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Das ist eine Frage, da habe ich im Vorhinein nicht drüber nachgedacht. Das merkt man jetzt, ne? Brauche ich ja kurz ein bisschen Denkraum. Ich hole dich mal in meinen Kopf. Das ist ja jetzt total spannend, ne? Ich habe gerade über Dinge nachgedacht, wo ich dann aber dachte, das wäre ja wieder so ein extrovertiertes Ding, das zu können. Ich habe gerade gedacht, ich fände es total spannend, mal auf einer Bühne zu sitzen, in einem Panel, wo ich dann spontan mit Menschen ins Gespräch komme. Ich meine, gut, einigermaßen spontan ist das natürlich, was wir hier machen auch. Und interessant eigentlich, ne? Da habe ich gesagt, ja, Moment mal, das ist ja wieder so eine extrovertierte Stärke. Also das ist interessant, obwohl ich so tief in diesem Thema bin, mich damit beschäftige, gehen meine Gedanken auch immer noch in diese Richtung. Also das ist doch sehr, sehr tief in einem drin. Das finde ich ganz spannend, gerade an mir zu beobachten. Also jetzt durftet ihr mir kurz mal beim Denken zugucken. Und wenn ich mich jetzt doch nochmal löse von diesem Ideal und nochmal schaue, wenn ich eher in die Richtung gehe, was möchte ich für mich nochmal lernen, was auch in die Richtung meines Stärkensets geht, dann würde ich, glaube ich, mich mit was beschäftigen, was gar nicht so beruflich wäre, sondern dann würde es, glaube ich, eher andocken an etwas, was ich persönlich unheimlich gerne mache. Und zwar gehe ich sehr gerne wandern und ich würde mich, glaube ich, gerne mal trauen, klettern zu gehen. Das ist etwas, was aus meiner Komfortzone herausgeht, was mit laut und leise gar nichts zu tun hat. Ich würde gerne mal klettern.
Sehr schön. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ja, also ich muss es, glaube ich, als erstes nennen. Das ist natürlich ein Buch, das mich sehr beeinflusst hat, auch für mein Buch. Das ist von Susan Cain, das Buch Still. Wo es genau um das Thema geht, womit ich mich gerade beschäftige, nämlich das leise Sein in einer lauten Arbeitswelt. Also das ist sicherlich etwas, das mich sehr beruflich geprägt hat. Dann, du hast es im Intro erwähnt, bin ich schon immer eine Reisetante gewesen. Also ich habe als Kind schon irgendwie mit 12 Jahren mein ganzes Taschengeld für Ferien auf dem Ponyhof gespart. Damit ging es eigentlich so los. Meines Gehaltes damals in meiner ersten Festanstellung für meine erste größere Reise gespart, für mein Sabbatical, das ich gemacht habe. Also ich bin da sehr reiselustig und ein Buch, was mich da unheimlich begleitet und ein Stück weit auch in meinem Reisestil geprägt hat, ist das Buch Das große Los von Maike Winnemuth, die in 12 Monaten ja auch unterschiedlichste Orte auf der Welt besucht hat, war aber an jedem Ort einen Monat lang. So lange habe ich es auf meiner Reise nicht geschafft, aber ja, so das Prinzip des Slow Travelings ist doch etwas, das ich irgendwie sehr, sehr wichtig finde. Und ein drittes Buch, Das Thema Emotionen ist etwas, das mich sehr bewegt. Also ich bin systemische und Emotionscoachin. Ich habe die Ausbildung bei Dirk Eilert gemacht. Der war vor kurzem noch bei dir im Podcast. Und ich habe, als ich damit angefangen habe, das Buch gelesen, Gefühle sind keine Krankheit. Das fand ich auch unheimlich spannend. Und das beschäftigt mich, das Thema natürlich in meiner Arbeit, was Emotionen ausmacht. Ja, und auch tatsächlich als Kleinkindmutter. Ich habe eine 2-jährige Tochter und da sind natürlich Emotionen sehr ungefiltert und rein, sowohl die angenehmen als auch die unangenehmen, also Wutausbrüche zu begleiten, das gehört auch im Moment sehr zu meinem Alltag. Also die 3 Bücher würde ich mal nennen.
Sehr schön. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Ah ja, spannende Frage. Also in meiner ersten Karriere definitiv der Glaubenssatz, ich muss es allen recht machen. Das ging tatsächlich so weit, bis zu einem Moment, wo mir eine Führungsposition angeboten wurde. Ich sie mir ja damals nicht zugetraut hätte, aber auch aus heutiger Sicht noch sagen würde, okay, ich hätte das geschafft, aber ich hätte es auch heute immer noch nicht gewollt. Und das abzulehnen, das hat mir wirklich fast körperliche Schmerzen bereitet. Also da zu wissen, okay, ich kann es der Person, die mich gerade darum bittet, ich kann es ihr nicht recht machen. Das war unheimlich herausfordernd. Also das ist ein Glaubenssatz, der mich am Anfang sehr begleitet hat, den ich aber erfolgreich für mich auflösen konnte. Dann natürlich, ich bin zu leise, ne? Also ganz klar, ich glaube, da muss ich nicht mehr näher drauf eingehen. Das war etwas, das zum einen in der Festanstellung da war, ja, und mich natürlich auch noch am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich habe ja nicht mit dem Intro-Thema angefangen, auch noch begleitet hat. Da geht es ja viel darum, in die Sichtbarkeit zu gehen, das eigene Angebot zu verkaufen. Bin ich das wert? War dann auch eine Frage, beziehungsweise ein Glaubenssatz, ne, wenn es darum ging, Angebote zu unterbreiten. Also das waren sicherlich Glaubenssätze, die mich ausgebremst haben. Und aber letztlich auch gut waren, dass sie es getan haben, weil dadurch sind sie so sichtbar für mich geworden und ich hatte auch die Möglichkeit, ja, die wirklich anzugehen und für mich aufzulösen.
Welcher hat dich zum Erfolg geführt?
Ach, auf jeden Fall, glaube ich, der Glaubenssatz oder die Überzeugung, keine Überzeugung aus meiner Kindheit, kein Glaubenssatz, sondern der später erst entstanden ist, während meiner Reise, ja, über den Tellerrand zu gehen, es nicht machen zu müssen wie alle anderen, ne? Also allein in die Selbstständigkeit zu gehen, war damals, wenn ich mir so meinen Freundes- und Bekanntenkreis anschaue, was ganz Besonderes, ne? Also das ist, niemand war selbstständig in meinem Freundeskreis. Und ja, es anders zu machen, es anders machen zu dürfen, das war sicherlich etwas, das mich in den letzten Jahren sehr begleitet hat und sehr bestärkt hat in dem, was ich mache.
Mhm. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Oh, spannende Frage. Also ich glaube, ich kann mich an kein konkretes Foto erinnern, aber ich habe auf jeden Fall ein inneres Bild, an das ich häufig denke oder gerne zurückdenke. Ich habe früher meine Ferien, meine Sommerferien immer gemeinsam mit meinen Eltern am Bodensee verbracht. Und das ist etwas tatsächlich, was in meiner Erinnerung noch super lebendig ist. Wir haben Camping gemacht und das hat sich für mich immer so nach Freiheit angefühlt. Ich konnte da irgendwie den ganzen Tag mein Ding machen. Ich habe da andere Kinder kennengelernt. Ich war draußen, ich war in der frischen Luft. Ja, also das ist fast schon ein Bewegtbild, aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, woran ich denke, wenn du mich das fragst.
Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, als erstes fällt mir natürlich ein, passend zum Thema, ne? Es geht auch leise. Genauso gut, genauso wirkungsvoll. Das war sicherlich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich selber und natürlich auch für meine Arbeit. 3 wolltest du wissen, ne? Oh ja, ganz wichtige Erkenntnis. Es geht nicht immer alles auf einmal. Das war sicherlich auch eine Erkenntnis. Man will immer viel, aber ich zumindest schaffe nicht alles. Das habe ich gemerkt, ja, selbstständig, Mutter sein. Letztes Jahr während des Buchprojektes, das auch noch parallel mitgelaufen ist. Also es ist, ja, meine Grenzen. Meine Grenzen sind spürbar gewesen, auf jeden Fall. Also das war auch eine Erkenntnis. Viel wollen, aber nicht alles schaffen können. Auch wenn ich das gerne würde. Definitiv auch eine wichtige Erkenntnis. Und ja, tatsächlich so strukturiert ich bin und so gerne ich plane und mich vorbereite. Manchmal ist es auch gut, mal loszulassen und einfach zu probieren. Das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis. Also man darf auch mal in die andere Richtung gehen. Mal ein bisschen anders agieren, als man es präferiert.
Sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Das ist eine gute Frage. Was mir jetzt als erstes in den Kopf kommt, ich glaube, ich würde gerne mal einen Abend mit Peter Wohlleben verbringen. Ja, das ist ja so der Mensch, der den Wald erklärt hat. Genau, weil ich einfach gerne draußen bin. Ich bin gerne draußen und es wird ihm ja ab und zu mal vorgeworfen, er hätte den Wald so ein bisschen vermenschlicht in seinen Büchern und Vorträgen. Aber das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also sich wirklich vorzustellen, hey, ich bin hier, ja, ich bin hier in einem Organismus unterwegs. Das finde ich einfach schön. Der Wald ist etwas, wo ich zur Ruhe komme. Wo ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir ihn erhalten. Und dafür geht der Peter Wohlleben ja los. Und dann nochmal ein bisschen mehr über seine Arbeit zu erfahren, das würde ich unheimlich spannend finden.
Spannend. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Puh, eine ganze Menge wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, das Wichtigste an diesem Punkt, wofür ich ein bisschen gebraucht habe und wo, glaube ich, ein Rat willkommen gewesen wäre, schon in frühen Jahren, einfach das eigene Ding zu machen, sich zu trauen, sich zu lösen, was ich vermeintlich denke, was ich machen müsste, was von mir erwartet wird. Ja, also weniger auf äußere Erwartungen hören, mehr auf die innere Stimme vertrauen.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Hui.
Introvertierte
Das
wollen Tiefgang, habe ich gehört.
finde ich super spannend. Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ich finde die Fragen genial. Genau, da müsste ich ja natürlich jetzt auch lange drüber nachdenken. Naja, ich verabschiede mich von dem Wunsch, da lange drüber nachdenken zu müssen, am Ende meines Lebens erreicht haben. Also was mir als erstes kommt, persönlich, glaube ich, eine tiefe Verbindung zu meinem Kind, beruflich, ja, die Welt für leise Menschen ein bisschen stimmiger und angenehmer zu machen. Das ist ein ganz schön großes Ziel, ne? Fühlt sich groß an. Aber wäre cool. Ich darf mir ja was wünschen zu der Frage.
Für einen Purpose-Workshop wäre das genau das Richtige. Hast du ein, wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Passend zum Thema. In der Ruhe liegt die Kraft.
In der Ruhe liegt die Kraft. Ein sehr schönes Abschlussstatement. Liebe Christine, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für den Paperwings Podcast genommen hast. Vielen Dank, dass wir so ein bisschen die Introvertierten in die Sichtbarkeit bringen konnten und über dein Buch sprechen konnten. Ruhig sichtbar werden, wie Introvertierte im Job souverän auftreten, erschienen im Wiley Verlag. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Danny, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss, Danny.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.